Ja, da sind wir schon wieder. Die Ereignisse überschlagen sich und wir haben wieder was zu besprechen. Wir kommen gerade ganz frisch aus der Skiflug-Weltmeisterschaft und das müssen wir natürlich jetzt auf jeden Fall nochmal nachschauen, was passiert ist. Ich bin die Sonja und wie immer an meiner Seite die Anna.
Hi.
Ja, das war ein aufregendes Wochenende, das wir am Kulm erlebt haben. Sehr windig. Irgendwie hat Österreich auch so ein bisschen eine Lichtdiskussion, immer so ein
Ja.
Lichtproblem. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal am Anfang an. Eigentlich hatten wir uns ja alle gefreut auf eine Qualifikation, die ist aber schon mal davongeweht.
Ja, also der Wind, keine Ahnung, der macht aktuell sehr, sehr oft im Skispringen den Strich durch die Rechnung. Es ist wirklich heftig, was für Böen irgendwie wehen, wenn wir in Österreich sind. In Innsbruck war es schon bei der Vierschanzentournee so, am Kulm ist es genau das Gleiche. Wenn wir in Österreich sind, dann ist der Wind nicht weit weg.
Da ist der Wind nicht weit weg, da hast du recht. Ja, gut, also es war tatsächlich so, die Quali ist geplatzt, es war einfach zu windig. Naja, gut, also sind wir frisch gestartet am Freitag in den ersten der beiden Tage, also den Durchgang 1 und 2 und Samstag stand dann 3 und 4 auf dem Plan. Also mit 4 Durchgängen wird der Weltmeister entschieden, anders als das beim normalen Springen der Fall ist. Finde ich eigentlich ein ganz gutes System, weil es natürlich die Sache ein bisschen besser abbildet insgesamt, ne?
Ja, wenn einer am ersten Tag vielleicht nicht so einen guten Tag hatte, kann er es am zweiten Tag vielleicht noch mal irgendwie rausreißen oder vielleicht auch mal einen Sprung nur dabei ist, der ein bisschen schlechter ist, macht es halt 4 Sprünge letztendlich aus. Und finde ich eigentlich eine ziemlich gute Sache, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch gerade, wenn es so windig ist oder wenn es, meine Skifliegen ist ja noch mal mehr sensibel, noch sensibler, was eben diese äußeren Einflüsse angeht. Und das haben wir da auch gesehen. Also es hat sich alles ein bisschen hingezogen, weil es eben durchaus auch wieder viel Seitenwind auch reingepustet ist in die ganze Geschichte. Ja, die Frage ist ja immer beim Skifliegen, wer ist derjenige, der nach vorne kommt? Der normalerweise eher unter ferner liefen zu finden ist. Und ich glaube, wir haben da jemanden, der zwar nicht der Weltmeister geworden ist, aber sich unter die Top 10 geschoben hat. Und das hätten wir jetzt so, glaube ich, auch nicht erwartet.
Nee, dass wir die Fahne noch mal unter den Top 10 sehen.
Ja.
Nicht so wirklich. Und das macht uns umso glücklicher, wirklich, dass wir das noch
Genau.
erleben dürfen in unseren alten Jahren.
Genau, wir sprechen natürlich über Niko Kütesau, den Finnen, der ein sehr stabiles Wochenende abgeliefert hat, muss man wirklich sagen. Der hat sich nicht lumpen lassen. Im ersten Durchgang 232 Meter. Jawohl, die musst du auch erstmal springen. Auch im zweiten Durchgang 218,5 Meter richtig gut abgeliefert. Ja, also ich hoffe, auch das wird in Finnland positiv aufgenommen, weil das war wirklich eine starke Leistung.
Ja, auf jeden Fall. Und das gibt noch mal ein bisschen Lichtblick, dass halt auch jemand so konkurrenzfähig ist, dass er sogar beim Skifliegen mithalten kann und auch im dritten Durchgang dann über 200 Meter springt. Ich meine, das hat an dem Wochenende nicht jeder geschafft, so oft über die 200 Meter zu springen. Da kann er sehr, sehr stolz drauf sein.
Ja,
Wenn man nämlich sich anschaut, ein Ryoyo Kobayashi, der Neunter geworden ist, ist im zweiten Durchgang nur 196,5 Meter gesprungen. Und dann doch besser zu springen als ein Ryoyo Kobayashi, dann kann sich ein Nico Kütusau wirklich, wirklich, wirklich auf die Schulter klopfen.
auf jeden Fall. Ja, es gab auch noch ein paar andere, die wirklich gut abgeliefert haben. Ted Franz zum Beispiel, 218,5 Meter. Das fand ich auch echt beeindruckend. Also das ist halt immer wieder schön zu sehen, ne? Wenn dann auch mal andere so ein bisschen weiter vorne dabei sein können. Ganz vorne hat sich's, ja, gab es jetzt nicht so viele Veränderungen. Ja, wie soll man sagen? Also es war natürlich, stand alles unter dem Stern, dass unser lieber Ante Lanišek natürlich gefehlt hat. Aber wir haben einen slowenischen Kollegen, der ja ihn ersetzt hat, sage ich mal. Und auch das war natürlich ein Stück weit zu erwarten. Timi Seitz ist einfach wirklich ein hervorragender Skiflieger. Und das hat man eben auch einfach wieder gesehen. Und ich mag den auch einfach so gerne, ne?
Ist so, auf jeden Fall. Genauso wie Lovrecost auf Platz 5 nach dem ersten Tag. Trotz dass Ance Lanišek nicht dabei war, der wirklich der Favorit eigentlich im slowenischen Team ist, sieht man einfach, dass Slowenien die Skiflugnation schlechthin ist und auch wenn einer ausfällt, die anderen nicht weit weg sind und ihn auffangen können. Das ist einfach die Stärke dieses Teams.
Ja, ganz klar. Ich frage mich so ein bisschen, was wäre gewesen, wenn Angela Nisek dabei gewesen wäre. Aber nun, er war jetzt leider nicht dabei. Es ist natürlich super ärgerlich, dass er jetzt wirklich so kurz vorher noch sich verletzt hat bei einem Training. Ja, naja.
Das ist sehr
Pech.
ärgerlich. Gerade dann vor der Skiflug-WM. Ich meine, ja, die findet alle 2 Jahre statt, aber die findet halt alle 2 Jahre statt. Muss man halt auch einfach sagen, ne? Die nächste ist jetzt halt noch mal erst in 2 Jahren. Man weiß ja auch nicht, in welcher Form man in 2 Jahren ist. Das ist ja beim Skispringen einfach sehr, sehr sensibel, was das angeht.
Ja. Schade, schade, schade. Nun ja, Johann André Forfang.
Der ist
Was sagen wir zu?
nach dem ersten Tag direkt auf dem Bronzeplatz zu sein. Ich glaube, damit hätte auch niemand gerechnet, dass er so weit vorne ist. Aber er hat auch wirklich zwei überragende Sprünge gezeigt mit 219,5 und 220. Ja, wie Phönix aus der Asche ist er auf einmal emporgestiegen und ist auf Platz 3 gelandet. Das ist echt der Wahnsinn und hat er sich echt verdient. Also er war wirklich stabil.
Ja, es ist halt auch Norweger, ne? Auch die können fliegen und das merkt man dann eben auch ganz deutlich. Wen es leider voll verrissen hat und der nicht im zweiten Durchgang dann auch war und den wir aber eigentlich sehr, sehr weit vorne gesehen haben, war Manuel Fettner.
Ja,
Das
der
war ein
hat,
kompletter Schuss in den Ofen.
ja, der hat seinen Absprung mal so komplett verhauen und hat es dann nicht in den zweiten Durchgang geschafft und damit auch nicht weiter. Das war wow. Das war kam sehr
Ja.
überraschend. Ich glaube auch für ihn.
Ja, auf jeden Fall. Also der hat, glaube ich, an dem Abend auch nicht so gut geschlafen. Ist
Nee.
natürlich super ärgerlich, weil auch Manuel Fettner ist ein hervorragender Skiflieger und ja, da kamen mehrere Dinge zusammen. Ich glaube, irgendwie zu viel wollen in Kombination mit schwierigen Bedingungen und dann bist du halt auch schnell mal weg vom Fenster, ne?
Ja, das geht ganz, ganz schnell. Das stimmt
Ja,
auf jeden Fall.
ein bisschen so ist es leider auch aus deutscher Sicht gelaufen. Ja, gerade Karl Geiger hat ein bisschen bedröppelt aus der Wäsche geguckt am ersten Tag.
Kann ich auch verstehen. Wenn man zuerst 213 Meter springt im ersten Durchgang und dann auf Platz 11 landet nach dem ersten Durchgang und dann im zweiten dann nur noch 180 Meter springt und dann plötzlich auf dem 20. Platz landet, also 10, fast, nee, 9 Plätze verliert, boah, das ist halt, ich glaube, da hat er sich, ich glaube, er hat gedacht, er hätte den Dreh raus. Dann sind halt schwere Bedingungen und seine Form ist noch nicht da, wo sie sein soll, beziehungsweise nicht so beständig, wie sie sein soll. Und dann zerreißt sich halt. Dann passiert es halt, dass du dann nur noch 180 Meter springst, was halt dann wieder einen Dämpfer reinbringt.
Ja, es waren halt auch wirklich nicht so einfache Bedingungen, ne? Und da ist man natürlich dann wahnsinnig anfällig. Man hat aber auch gesehen, dass wir jetzt zumindest, was das Skifliegen angeht, nicht unbedingt einen dabei haben, der jetzt über alles drüber steht, sondern es war schon ein harter Fight. Nach dem ersten Tag hat Timi Seitz am Ende geführt vor Stefan Kraft und Johann André Forfang. Andreas Wellinger auf Platz 4 tapfer sich dran gehalten. Aber auch natürlich wirklich verdient, weil Andreas Wellinger einfach in einer sehr, sehr stabilen Position und Konstitution gerade ist. Das ist schon, das kann man nicht anders sagen. Lovrecost, der sich wirklich auch mausert. Ich hoffe, der kann das auch in die nächste Saison mit reinretten.
Auf jeden Fall hofft man echt. Und dann
Ja.
sehr, sehr überraschend auf Platz 6.
Ja.
Also, ich weiß nicht, wo das plötzlich herkommt, aber Piotr Jüle aus Polen ist Sechster geworden nach dem ersten Tag. Die Polen irgendwie sich so ein bisschen rehabilitiert, weil Alexander Snitschol auf Platz 9. Keine Ahnung, wo das letztendlich herkommt. Und dann David Kubacki als Nächster auf Platz 18. Muss man ja sagen, auch wenn es sich komisch anhört, aber das ist kein schlechtes Teamergebnis für Polen.
So gesehen jetzt erstmal nicht. Also zumindest jetzt von der Warte
In der
aus, die sie
aktuellen.
dieses Jahr haben. Genau.
Ja, Ja, genau. Natürlich ist man das anders gewohnt. Natürlich ist das
Ja.
nicht das beste Ergebnis, aber gerade in der jetzigen Situation ist das wirklich ein richtig gutes Ergebnis und ist so ein kleiner Aufwärtstrend bei den Polen zu sehen.
Ja. Mal gucken, wie es weitergeht dann in, wenn wir, gut, Willingen ist ja eine sehr, sehr große Chance, da kann das sich ja vielleicht ähnlich auswirken. Was natürlich wirklich schwierig ist, und das sieht man auch, finde ich, beim deutschen Team, aber beim polnischen Team haut es halt auch richtig rein, ja, Kamil ist doch nicht dabei gewesen. Wir mussten leider auf Philipp Raimund verzichten. Das liegt natürlich halt auch daran, dass man die Änderungen für die Startplätze, das spürt man jetzt eben, ja. Wir haben nicht mehr so viele Startplätze und jetzt muss man halt gucken, wo man es irgendwie, wie man das Ganze zusammendampft. Wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob das beim
Bei der
Skifliegen früher auch so war.
WM hast du immer nur 4 Startplätze.
Na,
Der
okay,
fünfte
ja.
kommt mit als Ersatzmann und kann eingesetzt werden, aber bei einer WM, bei der nordischen Ski-WM, da hast du vielleicht als fünfter Mann oder fünfter und sechster, ich glaube, da kommen sogar 6 Leute mit, aber dann hast du immer noch mal die Chance, entweder auf der großen oder kleinen Schanze antreten zu können, aber wenn halt eine Skiflug-WM nur an einem Wochenende ist, da hast du als fünfter Mann eigentlich kaum Chancen, dich dann noch zu beweisen
Ja.
und gegebenenfalls im Teamspringen dann mitmachen zu können.
Ja, es ist eigentlich fast nur noch der Ersatzmann für eventuelle Verletzungen halt, ne? Ja,
Genau,
das
ja.
stimmt. Kann sich eigentlich nicht wirklich reinschieben noch irgendwo.
Nee, nicht wirklich.
Naja, dann haben wir uns alle gefreut auf den nächsten Tag, der dann leider halt auch ein bisschen schwierig war. Also es war einfach sehr windig, dieses Wochenende. Und dann haben wir wieder mal gewartet und gewartet.
Das kennen wir ja schon, das können wir ja schon sehr gut. Dieses Mal war es aber nicht so, dass wir vor dem Fernseher warten mussten, sondern immer wieder von der FIS auf verschiedenen Social Media Kanälen darauf aufmerksam gemacht wurden, dass es wieder eine Viertelstunde verschoben wurde und wieder und wieder und wieder, bis wir dann letztendlich bei 16 Uhr waren und ganz klar war, naja, es kann dann aber auch nur noch ein Durchgang stattfinden, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, es in Österreich mit den Flutlichtern nicht so ganz. Ja,
Ja.
passt.
Ja, also gibt offensichtlich keine Anlage dort. Ähnliche Debatte haben wir ja auch immer wieder bei der Vierschanzentournee. Wobei ich natürlich irgendwo ein Stück weit verstehen kann, wenn du also so eine Anlage ist natürlich auch, die kostet ja was, ne? Die kommt ja nicht vom Himmel gefallen, die muss man ja da irgendwie hinbauen, das kostet Geld. Wenn du
Ja.
natürlich dann so eine Skiflugschanze nur alle 2 Jahre oder wie auch immer, meistens
Genau.
ist der Kulm-Oberstdorf im Wechsel, bespringen kannst, dann ja, das muss sich ja rentieren irgendwie wirtschaftlich, das muss man ja ehrlich sein.
Genau. Also für Innsbruck verstehe ich es absolut gar nicht, dass sie es da nicht seit Jahren hinkriegen, eine Flutlichtanlage hinzubauen. Aber ja, beim Kulm kann man es verstehen, wirklich, weil es halt wirklich nicht so oft ist und die Frauen springen da auch noch nicht oder fliegen da auch noch nicht. Deswegen kann man es nicht füllen oder so und sagen, jedes Jahr springt jemand am Kulm. Deswegen, ja. Verständlich, dass man da nicht einen sechsstelligen Betrag ausgeben will, um da eine Flutlichtanlage hinzustellen.
Ich glaube, in Innsbruck haben sie genau das gegenteilige Problem, dass sie befürchten, dass dass zu oft, also die Anwohner, dass zu oft das Licht an
Ja.
ist, weil da ja nicht nur Skispringen stattfindet, sondern diese Anlage ja noch für irgendwelches andere Sachen genutzt wird. Und da gibt es, glaube ich, in der Bevölkerung so ein bisschen, ja, Unmut darüber, dass denen dann halt da die Flutlichtanlage ins Wohnzimmer reinscheint, was ich subjektiv auch nachvollziehen kann, ja.
Ja,
Ja.
aber man hat es in vielen Orten so. Also zum Beispiel in Oberstdorf ist die Schanze halt auch mitten im Ort und mit Flutlicht und so weiter. Und ja, müssten sich auch viele Anwohner drüber aufregen, weil sie zugeblendet werden vom Flutlicht. Keine Ahnung. Also ja.
Ich glaube, das liegt aber in Innsbruck auch ein bisschen daran, dass das steht ja quasi mitten im Ort. Und anderswo ist es halt doch tendenziell eher ein bisschen außerhalb. Ich überlege gerade, gibt es in dem Planitzer an der Skiflugschanze eine
Nee.
Flutlichtanlage?
Ich bin mir auch nicht sicher, aber dafür fängt ja das letzte Skifliegen doch immer sehr früh an. Das Wochenende fängt ja immer schon um 10 oder 11 Uhr an.
Ja,
Deswegen
genau.
irgendein Indiz muss es ja haben, dass sie so früh anfangen. Also ich gehe
Das wäre
davon aus, dass sie
nämlich,
keine Anlage
ja,
haben.
glaube ich auch. Das wäre nämlich vielleicht zu überlegen, dass man dann einfach vielleicht sagt, wir fangen einfach mal früher an. Dann haben wir hinten raus ein bisschen mehr Zeit. Naja, die werden sich das schon
Ja.
überlegen da am Kulm. Die sind ja Profis. Na ja, gut, jedenfalls 16 Uhr war dann, glaube ich, auch wirklich Deadline. Also wenn es da nicht losgeht, dann ist es auch vorbei.
Ja, man hat es ja gemerkt. Also so die letzten Springer, die gesprungen sind, da ist es schon ein bisschen dunkler geworden. Also man hat gemerkt, das war wirklich an der Grenze letztendlich.
Ja. Ja, war es auch. Also es war auch schwierig, es war, naja, gut, fair. Es ist halt immer so eine Sache, ne, mit der Fairness. Ich meine, es gibt die Windpunkte und so weiter, die können das alles nicht immer so 1:1 ausgleichen. Das musste dann leider auch Timi Seitz feststellen, der als letzter dann gesprungen ist und, glaube ich, schon relativ überzeugt davon war, dass er jetzt zumindest eine, ja, ranfliegen kann an den zu dem Zeitpunkt führenden Stefan Kraft. Und dann doch sehr schockiert darüber war, dass er doch deutlich Rückenwind hatte und eigentlich nicht, finde ich jetzt, nicht sehr viel falsch gemacht hat in seinem Flug.
Glaube ich auch nicht. Aber, wenn man 16 Punkte Windkompensation draufkriegt, glaube ich, weiß man, wie der Wind in dem Zusammenhang war, wenn ein Stefan Kraft nur 7,3 Punkte plus gekriegt hat. Also das war eine andere Welt, glaube ich.
Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. So viel Wind, das waren fast die meisten, die er bekommen hat. Marius Lindwig, der hatte auch nur, der hat noch 20 Punkte, 20,1 Punkte dazu gekriegt. Also es war hinten raus wirklich nicht ganz so einfach. Ja, schade für Timi Seitz, weil er hätte den Titel natürlich genauso verdient gehabt.
Auf jeden Fall. Das muss man einfach
sagen. Aber gut, am Ende wurde es Stefan Kraft, der einfach äußerst stabil momentan springt und sich dann auch relativ knapp vor Andreas Wellinger setzen könnte. Wenn es noch einen vierten Durchgang gegeben hätte, hätte die Sache auch nochmal anders aussehen können, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, auch ein Andreas Wellinger war froh, oder ja, dass es nur halt nochmal, froh, dass es überhaupt einen dritten Durchgang gab, weil damit konnte er sich von 4 auf letztendlich 2 vorarbeiten, aber trotzdem auch froh, dass es keinen vierten Durchgang gegeben hat, weil er dann halt nicht nochmal irgendwie Plätze verloren hätte oder so. Man weiß ja nicht. Andreas Wellinger hätte das von der Form her definitiv auch im vierten Durchgang geschafft, aber man weiß nie, wie der Wind ist. Wenn der von der Seite oder keine Ahnung kommt, dann kann es auch in Andreas Wellinger vollkommen weghauen.
Ja. Ja, klar, also es hätte so oder so ausgehen können. Für wen es super ausgegangen ist, der sich nämlich seine Position nahezu halten konnte, war Nico Kütüsau. Der ist am Ende Siebter geworden. Das ist auf jeden Fall wirklich hoch anzurechnen, weil ich würde mal fast sagen, das ist die beste Platzierung, die er in seiner bisherigen Karriere erlebt hat.
Ja.
2 Plätze vor Ryuji Kobayashi, ne?
Ja, deswegen. Also er hat 3 Sprünge über 200 Meter gemacht und dann hat er es auch einfach verdient, unter den Top 10 zu sein und auch vor Ryuji Kobayashi zu sein, wie ich vorhin schon gesagt habe, der halt den zweiten Sprung nicht über 200 Meter geschafft hat. Das ist, wow, also wenn du das mal in deiner Karriere sagen kannst, hey, ich bin dreimal bei 200 gesprungen und Ryuji Kobayashi in dem Wettkampf nicht, ey, mega cool.
Ja, wobei Ryuji natürlich dann auch nochmal 20 Punkte zusätzlich gekriegt hat, also der hat halt auch wirklich keine guten Bedingungen gehabt. Aber wie das so ist, hinterher fragt da auch keiner mehr danach.
Nee, genau.
Na, Stefan Laie konnte sich auf Platz 10 behaupten. Finde ich wirklich eine gute Leistung. Im Einzelwettbewerb wirklich eine sehr gute Leistung abgeliefert. Auch Robin Pedersen aus Norwegen, den wir ja so erstmal nicht so sehr auf dem Schirm hatten. Da ist er relativ neu im Team. Aber auch der hat sich als Skiflieger herauskristallisiert.
Mit einem ziemlich krassen Flugstil. Ich glaube, das war der so schon fast heftiger als die Slowenen ein Haar schon hat. Das war wow.
Ja, also das ist schon sehr, da überlege ich mir, okay, wie funktioniert das jetzt so rein körperlich? Also du musst ja auch die wieder zusammenkriegen und die haben ja Gegenwind. Also das ist ja schon durchaus auch echt eine Muskelleistung, die Beine auch dann wieder zusammenzunehmen, wenn die so extrem, aber es ist halt ein Flieger, ne? Also
Es hat bei ihm funktioniert auf jeden Fall.
Ja. Ja, es war aufregend. Für das deutsche Team lief es so ein bisschen gemischt. Also gerade Pius Paschke, Karl Geiger, Ich glaube, die haben sich mit den Plätzen 19 und 23 echt noch mal ein bisschen was anderes erhofft und erwartet.
Ja, ich war froh, dass sich Karl im dritten Durchgang dann noch mal so ein bisschen rehabilitiert hat und noch mal wenigstens an den ersten Sprung anknüpfen konnte mit seinen 211,5 Metern und so ein bisschen diesen zweiten Sprung mit 180 wegkompensieren konnte, weil das hat mir halt echt leid getan, dass er da so kurz gesprungen ist im zweiten Durchgang, weil er, wie gesagt, schon so ein bisschen den Drive hatte und das hat er dann im dritten Durchgang auch noch mal gezeigt. Das war echt toll.
Ja, das war schon super. Ja, am Ende steht für das deutsche Team im Einzel die Silbermedaille für Andreas Wellinger. Das ist eine absolut respektable Leistung. Wenn es, wie gesagt, noch einen Durchgang gegeben hätte, es war halt auch einfach wahnsinnig knapp. Also 647,4 zu
Ja.
645,2 und dann nochmal mit Timi Seitz 642,7. Das ist für Skifliegen wirklich einfach fast nichts, ja. Also daran erkennt man schon mal, wie eng da vorne das alles zugegangen ist.
Ja. Und das zeichnet sich ja schon die ganze Saison ab. Klar, ein Stefan Kraft, der wirklich unglaublich gut ist, aber trotzdem kann es auch mal sein, dass jemand anderes vorne ist. Es ist wirklich, wirklich knapp vorne und keiner ist der überragend Gute, der ständig gewinnt. Es ist mal ein Kobayashi, es ist mal ein Wellinger, es ist mal ein Kraft und so weiter. Und das hat sich auch in der Skiflug-WM gezeigt, dass es wirklich ausgeglichen ist da vorne. Und so macht es ja auch Spaß, muss man sagen, ne? Wenn die
Ja,
Spannung wenigstens da ist.
das stimmt. Ja, es wurde dann noch spannend am Sonntag zum Teamwettkampf. Das war so ein bisschen die Frage, wer würde das gewinnen? Also du hattest eher Slowenien diesmal auf dem Schirm, während
Ja.
ich gesagt habe, ich würde eher zu Österreich tendieren.
Ach, es war super schwer, einfach weil man nicht genau, also bei Slowenien war eigentlich klar, dass alle vier ziemlich, also alle vier, von wem rede ich? Von Lovrukos, Peter Priots, Domen Priots und Timi Seitz, dass sie sehr, sehr ausgeglichen sind. So, ne? Von ihrer Form her. Aber bei Österreich, da waren Michael Heiböck, Manuel Fettner, Jan Hörl und Stefan Kraft. Gerade weil Fettner diesen Sprung verhauen hat im ersten Durchgang am Freitag, wusste man nicht, was ist los? Also wie kann er das im Teamwettkampf, kann er das aus, also kann er das ausblenden und einfach sein Ding machen oder so? Also man hatte da so ein bisschen so eine kleine Unsicherheit. Keine
Ja.
Ahnung.
Ja, klar, es war natürlich ein Fragezeichen. Er konnte sich weiter nicht
Ja.
präsentieren. Aber dass Manuel Fettner fliegen kann, das ist halt, ja,
Ja.
keine. Das war mir dann schon klar. Also, ich habe tatsächlich auf Österreich eher getippt, weil eine ausgeglichen stabilere Mannschaft, das so. Allerdings habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass die Slowenen und vor allen Dingen wieder Dom Preuz alles in die Waagschale schmeißen. Also, wie. Und zwar noch mehr, als man es ja von ihnen ohnehin immer schon voraussetzt, ja. Aber was soll man sagen? Die sind einfach
Das
nicht zu bremsen, wenn es ums
nee.
Skifliegen geht.
Sie gehören einfach da vorne hin. Es ist so. Also sie sind einfach noch mal immer eine Schippe besser als auch eine österreichische Mannschaft, weil es einfach, es ist so heftig, wie man sieht, wie man darauf sich vertrauen kann, dass Slowenien beim Skifliegen voll abzieht.
Ja, es lässt sich
Und
wirklich
sie haben
nicht
es einfach
anders sagen.
verdient.
Ja, sie
Sie
haben es
hatten
am
es auch
Ende dann
einfach
tatsächlich.
verdient.
Genau. Die deutsche Mannschaft hat sich ja zunächst mal sehr stabil mit vorne reingesetzt in den, nach den ersten zwei Gruppen des ersten Durchgangs. Piers
Also
Paschkan eröffnet mit 229,5 Meter. Respekt.
ja, Wahnsinn. Und Kai Geiger dann mit 224,5. Also von den beiden, wo ich am meisten gedacht habe, dass sie schwächeln werden, die haben mal gerade voll abgeliefert. Also ich dachte
Ja,
echt, ich bin im
genau.
falschen Film, oder? Also ja, da war ich ein bisschen sprachlos. Ich bin jetzt auch noch immer sprachlos, weil ich echt nicht gedacht hätte, dass die beiden es dann schaffen, nach zwei Durchgängen die deutsche Mannschaft wirklich auf Platz 1 zu katapultieren.
Ja, also das hatte ich jetzt in dem Maße auch nicht erwartet, gerade weil sie halt im Einzel dann doch eher die, also aus deutscher Sicht betrachtet, die Schwächsten waren.
Ja.
unglücklich, also Stefan Laie hat es wirklich ein bisschen sehr unglücklich erwischt. Er hat im ersten Durchgang, kam er nicht an die 200 Meter heran. Und gleichzeitig dann im zweiten Durchgang war aber die gesamte Gruppe eigentlich, die ganze dritte Gruppe hat ein richtiges Loch erwischt. Und da ist nicht mal Dom Preoz an die 200 Meter rangesprungen und auch Jan Höll mit 177 Meter, Stefan Laie 164,5 Meter, Marius Lindwig 182 Meter. Da wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man da noch mal 5 Minuten gewartet hätte, weil
Genau.
das hat die Dinge doch massiv noch mal umgerührt irgendwo.
Auf jeden Fall. Gut, dass es halt allen so gegangen ist und alle auch ziemlich heftige Kompensationspunkte bekommen hat. Domen Preoz hat fast 30 Punkte bekommen. Jan Hörl 26, Laie 30,2 und Lindwig 28,3. Da sieht man, was der Wind angerichtet hat, aber es hat halt wirklich. Domen Preoz hat auch unten im Auslauf echt gedacht, er hätte es voll verhauen, bis er dann
Ja.
gesagt bekommen hat, dass alle es verhauen haben und nichts verloren gegangen ist. Aber ich glaube, das war richtig, richtig beschissen, da runter zu springen und so dann ohne Feedback letztendlich da zu landen und zu denken, ja toll, ich habe es jetzt voll verkackt einfach.
Ja, fürs Team halt vor allen Dingen auch, das ist ja nochmal schlimmer, ne?
Ja,
Da sagen ja,
ja.
sagen sie ja immer, dass man halt nicht nur sich selber, sondern halt die anderen drei auch noch mit reinreißt. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Aber deswegen, das war halt dann leider unglücklicherweise so ein bisschen Stefan Laie, der Pechvogel dieses Teamwettkampfs aus deutscher Sicht, obwohl er da eigentlich letztlich gar nichts für kann.
Nee.
Ja, naja.
Er hat zweimal wirklich doof erwischt, auch im ersten Durchgang mit 10,8 Kompensationspunkten. Also hat er auch keinen guten Wind gehabt letztendlich. Klar, andere auch, aber ja, es ist, wie es ist letztendlich.
Ja. Glücklicherweise Andreas Wellinger konnte dann mit dem finalen Sprung auf knappe 230 Meter das Ganze dann doch noch mal retten vor den Norwegern, die ja auch nicht ganz so stabil waren, wie man es gedacht hat. Gerade Robin Pedersen, der hat zwar eine sehr gute Leistung abgeliefert, aber nach dem, was man aus dem Einzel gesehen hat, habe ich eigentlich fast erwartet, dass da noch ein bisschen mehr geht. Ja. Auch Marius Lindwig dann, wie gesagt, im zweiten Durchgang, auch in der dritten Gruppe, den hat es halt auch dann verrissen. Und im ersten Durchgang, ich meine, das muss man sich mal reinziehen, 230 Meter, im zweiten 182. Es ist ein 50 Meter Unterschied dazwischen. Das ist schon wahnsinnig, ja.
Ja, das waren ja zwei ganz unterschiedliche Sprünge mit zwei ganz unterschiedlichen Luftverhältnissen. Also schwierig einfach.
Super schwierig. Richtig,
Ja,
richtig
Mann.
blöd lief es für die Polen.
Ja,
Die
oh Gott,
haben
ja.
erst kein Glück und jetzt kommt auch noch Pech dazu.
Oh Gott,
Also,
ey. Man,
es tun
ja.
einem ja fast leid inzwischen.
Ja, weil es halt eigentlich ziemlich gut ausgesehen hat, auch, muss man sagen, fürs
Ja.
polnische Team, ne? Und dann ist es einfach so, dass Alexander Snitschol nicht im zweiten Durchgang antritt. Nee, er ist sogar. Nee, er durfte gar nicht mehr,
Doch.
weil sein. Nee, er ist und ist dann unten kontrolliert worden und der Anzug
Genau.
war leider nicht regelkonform. Somit ist er disqualifiziert worden und die anderen haben dann oben zuerst mal gestanden und haben gedacht, hä, was ist denn jetzt hier in der Ergebnisliste los? Bis sie mal verstanden haben, was eigentlich passiert ist. Also, ich glaube, das war nicht nur für die polnischen Springer und fürs polnische Team doof, sondern auch für alle Zuschauer, die in Polen vor den Fernseher gesessen haben, gedacht haben, ja, es geht wieder aufwärts.
Ja, und für Alexander Snitschol war es wahrscheinlich am allerblödesten.
Ja.
Ist mir auch ein bisschen rätselhaft. Also hat er zwei unterschiedliche, müsste man mal nachgucken, dann Anzüge benutzt oder hat er einfach im ersten Glück gehabt oder was ist da jetzt das Ding irgendwie? Vor allen Dingen hieß es nicht mal, dass wenn sie oben schon losfahren, dass sie schon kontrolliert wurden, sodass unten eigentlich gar nichts mehr großartig sein kann.
Ich glaube, oben wird nur das Schrittmaß gemessen und wenn das in Ordnung ist, ist es okay, aber der Rest wird halt erst unten kontrolliert und dann,
Okay.
ja, war bestimmt irgendwas anderes nicht richtig. Aber ja,
Ja,
vielleicht hat er im ersten
offensichtlich.
Durchgang Glück gehabt.
Ja, das war natürlich wirklich extrem blöd. Also Polen ist gerade echt, echt gebeutelt.
Ja, weil sie halt wirklich gut gesprungen sind.
Ja,
Alexander Snitschol
wirklich.
im ersten Durchgang 221,5. Kamil ist doch zweimal über 200, weit über 200, 211 und 210, Kubacki mit 206 und dann leider nur 195, aber auch Piotr Jüla mit 212,5 im ersten Durchgang. Also die waren wirklich sehr, sehr
Ja.
weit vorne mit dabei und hätten alles rumreißen können, aber ja, es soll nicht so sein.
Nee, hat leider nicht so sein sollen. Ein Team ist dann nach der ersten Runde rausgeflogen, das waren die USA. Ich finde das immer blöd, wenn wir 9 Mannschaften haben. Mein Güte, da macht doch 9 den
Ja.
zweiten. Dass dann einer dann da rausfällt, das ist doch wirklich irgendwie doof. Dann
Ja.
hätten sie was vielleicht eventuell sogar noch sich vor Polen schieben können, ne? Weil, aber gut, denen fehlt ja natürlich auch ein Ergebnis. Ja, am Ende haben wir glückliche slowenische Weltmeister. Das kann man auf jeden Fall sagen. Slowenien ist gerade wirklich in einer guten Situation, auch bei den Frauen. Nika Preuss, die gerade sich den Heimsieg in Ljubno vor sage und schreibe knapp 10.000 Zuschauern gesichert hat.
Das, was
Also,
wir vorher gesagt haben, dass es slowenische Festspiele werden, hat sich wirklich bewahrheitet.
ja, und dass eben vor allen Dingen auch so viele Leute kommen, finde ich auch wirklich super, weil wie oft
Toll.
passiert es schon mal, dass so viele Leute zu einem Normalschanzenwettkampf und dann auch noch von den Frauen kommen? Also das ist schon der Hammer, ja.
Ja, da wären wir gerne dabei gewesen. Da war bestimmt
Ja.
eine geile Stimmung.
Ja, vor allen Dingen, guck mal, jetzt haben die das, also die Schwester ist zu Hause und springt und die Söhne sitzen bei der Weltmeisterschaft beim Skifliegen. Da muss man sich ja regelrecht organisieren als Eltern, wo man zuerst hinguckt. Das ist
Ja.
ja ein richtiger Stress für Mama und Papa Preo zu Hause.
Aber so richtig, ey.
Was für ein Luxusproblem.
Müssen sie sich aufteilen irgendwie?
Ja. Ausknobeln. Ja, fantastisch,
Ja.
wirklich. Dom Preuz hat sich auch mal
Ja.
wieder überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Der ist wirklich absolut on fire, wenn der auf einer Skiflugschanze steht. Da gibt es kein
Das ist,
Zurückhalten und kein Nix. Da
nee.
voll rein.
Das ist so heftig einfach. Also man sieht eigentlich keinen anderen Athleten, der so, sich so reinhaut wie er. Das ist wirklich, wirklich sein Markenzeichen. Und es ist auch echt schon geil anzusehen, muss man sagen, wenn man
Ja.
weiß, dass er es ziemlich okay unter Kontrolle
Ja, aber knapp. Also man sieht, ich denke immer so, oh
hat.
Junge, jetzt ein Ding, was schief geht und du bist hin, ja, aber es funktioniert irgendwie.
Es funktioniert, genau.
Ja.
Ja, also die Slowenen sind sehr, sehr glücklich. Ich glaube auch Österreich ist sehr, sehr glücklich. Und vor allem Deutschland auf Platz 3 sind, glaube ich, am glücklichsten, weil ich glaube nicht, dass sie unbedingt mit einer Medaille gerechnet. Klar, ja, gerechnet, man rechnet immer mit einer Medaille, aber es war letztendlich doch sehr, sehr knapp zusammen mit Norwegen irgendwie am Anfang. Jetzt letztendlich war es nicht mehr so knapp, aber ob man wirklich unter die Top 3 kommt, ich glaube, das war nicht so ganz in Stein gemeißelt. Und deswegen umso schöner, dass sie es geschafft haben.
Ja, also sie können mit 2 Medaillen gehen sie nach Hause. Das ist schon gut, auf jeden Fall. Also einmal Silber, einmal Bronze. Ich glaube, zu Gold hat es vielleicht wirklich nicht unbedingt gereicht. Also auch mit einem vierten Tag oder mit einem vierten Durchgang im Einzel hätte sich Andreas Wellinger wahrscheinlich, wenn es normal gelaufen wäre, auch nicht mehr irgendwo an Kraft oder Salz vorbeischieben können. Das ist schon
Ja.
gut.
Genau.
Vor allen Dingen, dass sich Paschke und Geiger halt jetzt wieder so ein bisschen berappelt haben. Ne? Das waren ja nun mal die beiden, die jetzt zuletzt so ein bisschen ihre Schwierigkeiten hatten. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir jetzt nach Willingen gehen als nächstes.
Ja.
Und dort ja auch auf eine sehr große Schanze dann vor heimischem Publikum springen können. Ja.
Das wird, da müssen sie sich nicht allzu viel akklimatisieren von einer so großen Skiflugschanze auf eine Normalschanze wieder. Also es ist schön, wenn es dann im Programm so weitergeht. Und dann halt auch nochmal vor heimischem Publikum in Willingen, was immer sehr, sehr spektakulär ist, im Hexenkessel von Willingen. Also es wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Wochenende.
Das denke ich auch. Und
Und
danach
nicht nur
geht's
die
dann ja
Männer
nach.
sind da,
Die Frauen sind auch
nicht nur
da, ne?
diese Frauen sind auch da.
Ja, super. Das wird
Ja.
wieder super werden.
Ja.
Und danach, da freue ich mich auch schon drauf, gehen wir nach Lake Placid, nach Amerika. Mal gucken, wie da die Stimmung so ist.
Cool, dass sie
Das
das
ist.
dieses Jahr nochmal gemacht haben, muss ich
Ja.
sagen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, aber ich glaube, letztes Jahr war sehr, sehr cool und erfolgreich, dass sie wirklich gesagt haben, hey, komm, jetzt geht's weiter. Und es ist cool, dass sie es wirklich nochmal in den Kalender reingemacht haben.
Ja, wirklich fantastisch. Und da gibt es natürlich dann auch noch mal ein super Team. Ja.
Cool. Und vor allem schön, weil die Amerikaner aktuell ja doch, also Eric Belshaw zum Beispiel, ja wirklich in einer ziemlich guten Form ist und dann zu Hause springen zu dürfen, das ist bestimmt auch nochmal ein ganz, ganz tolles Ereignis für ihn.
Hoffentlich. Also.
Ja.
Also das sicherlich, ne? Auch Tate France, glaube ich, die werden sich da gut präsentieren können und man gönnt denen auch wirklich, weil die haben einfach sich ganz schön hingemausert zu dem, was sie jetzt momentan auch leisten können und die Unterstützung, die sie da bekommen durch die Norweger, das ist schon, das zahlt sich aus, das sieht man jetzt schon.
Ja, auch wenn es für die Norweger nicht so gut läuft, aber für die Amerikaner, für ihre Verhältnisse ist es wirklich, wirklich gut. Und ich habe selbst noch gedacht, schön, dass es solche Partnerschaften wirklich gibt und jetzt auch einfach zeigt, dass sie Früchte tragen auch einfach. Also es funktioniert wirklich.
Ja, das funktioniert super. Das müsste es vielleicht auch öfter mal geben, weil ich finde, dass diese Vielfalt einfach nur positiv für alle ist.
Auf jeden Fall.
Ja. Nun denn, ich würde sagen, jetzt nutzen wir die paar Tage Verschnaufpause mal.
Und dann, nach so vielen ereignisreichen Tagen von der Vierschanzentournee über die Polentour bis hin zur Skiflug-WM hatten wir jetzt echt mal genug Highlights. Jetzt können wir mal ein bisschen entspannen.
Genau, jetzt kommen wir alle mal wieder runter. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder.
Genau.
Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Die Formel 1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.